Pulp Fairy Tale. Ein Hörspiel von Moritz Schäfer und Christian Todt. Kapitel 1. Ein Freund in Nöten.
Es war ein diesiger Novembermorgen in Downtown Märchenwald. In Gedanken versunken saß ich an meinem Schreibtisch und beobachtete die Kopfschmerztablette, die sich viel zu langsam im Wasserglas auflöste, um Leiden zu enden, mit dem der Tag begonnen hatte. Das Schreien des Telefons riss mich in die verqualmte Wirklichkeit meines Büros zurück.
Wer ist da?
Es war Stavros Schneiderlein, ein guter Freund von mir. Irgendetwas stimmte nicht in ihm. Seine sonst in Harmonie badende Stimme stammelte etwas von Unschuld, Komplott, Mord und Hilfe durch die Leitung. Ich beruhigte ihn, soweit es ging, und es stellte sich heraus, dass man ihn wegen Mordverdachts verhaftet und ins Gefängnis geworfen hatte. Ich notierte mir das Wichtigste und versicherte ihn, mich sofort um die Sache zu kümmern.
Bödefeld!
Nachdem ich den Hörer aufgelegt und das Glas geleert hatte, weckte ich meinen Azubi Bödefeld mit ein paar gezielten Fußtritten und wies ihn an, schon mal den Wagen vorzufahren. So wie er aussah, und nicht zuletzt, weil Eile geboten war, hielt ich es für besser, ihn auf dem Weg zum Tatort über die Fakten zu unterrichten. Wir kamen nach einer holprigen Fahrt durch Downtown Märchenwald, Ort des Geschehens, an und mir war klar, dass er nicht das Geringste begriffen hatte. Das war nun der Lohn dafür, dass man einem zugedrückten Alt-Hippie aus der Sesamstraße eine zweite Chance gab. Dieser Idiot war wirklich nur zum Autofahren zu gebrauchen. Ich ließ ihn wagen seinen Rausch ausschlafen, während ich mir ein Bild über das Geschehen machte. Es war grausam. Alle sieben lagen gefesselt auf ihren Bettchen. Vernickelte Fingerhüte waren in ihre Augenhöhlen gedrückt worden, ihre Nasenlöcher waren mit Marmelade versiegelt, ihre Münder waren mit goldenem Garn vernäht. Es musste ein qualvoller Tod gewesen sein. Keine Frage, die Indizien sprachen eindeutig gegen das tapfere Schneiderlein. 7-1.
Kapitel 2. Aus Scheiße wird Gold.
Aber warum sollte er das getan haben? Ich kannte ihn schon lange und er war der Letzte, dem ich so etwas zutrauen würde. Und noch etwas stimmte nicht. Er war ein Meister seiner Kunst. Seit Jahren Vorsitzender der Textilverarbeitungsinnung Märchenwald. Für einen Profi wie ihn waren die, die letztendlich jeden dieser sieben kleinen Kameraden ins Jenseits befördert hatten, viel zu stümperhaft. Und woher kam dieser penetrante Geruch nach Pferd? Mir blieb keine Zeit zum Nachdenken. Ein ohrentäubender Schrei drang durch die Tür zu mir ins Haus. Bödefeld. Schnell wie ein Blitz war ich draußen, um zu sehen, was da vor sich ging. Mein getreuer Gehilfe war anscheinend aus den Tiefen seines komatösen Schlafes erwacht und hatte mir zur Unterstützung eilen wollen. Allerdings hatte irgendetwas vor der Tür sein Tatendrang ein jähes Ende bereitet. Da lag er nun, alle Viere von sich gestreckt, das Gesicht vergraben in einem riesigen Haufen Pferdeäpfel. Warum war der mir vorhin noch nicht aufgefallen? He, du Schnarchsack, nimm den Kopf aus dem Beweismaterial.
Wo soll ich sein, Chef? Beweismaterial? Für mich sieht das aus wie ein Haufen Scheiße.
Langsam rappelte er sich auf und hielt mir einen seiner Finger unter die Nadel, nachdem er damit durchs Gesicht gefahren war.
Magst du mal schnuppern?
Für seine kleinen, perversen Spiele war keine Zeit. Ich hatte bereits mein Handy gezückt, um die beste Forensikerin zu kontaktieren, die ich kannte. Keine 10 Minuten später lag sie vor mir auf dem Haufen Scheiße. Die Prinzessin auf der Erbse. Und? Wie steht's mit der Analyse, Babe?
Naja.
Sie ahnte ein bisschen zu regeln. Ekelhaft, ich weiß, aber irgendwie machte mich das scharf.
Ich würde mal sagen, der Großteil ist tatsächlich scheiße. Allerdings haben wir auch ein paar Kokainrückstände und noch was.
Wieder dieses Räkeln. Die Frau macht mich fertig.
Eine Daunenfeder, würde ich sagen. Ja, eindeutig, eine Daunenfeder.
Wie kommen denn bitte Kokain und Daunenfedern in Pferdescheiße? Langsam rappelte sie sich wieder auf und pellte sich aus dem Overall, der vor ein paar Minuten weiß gewesen war.
Ich will jetzt nicht sagen, wie das in die Scheiße bzw. in das Pferd gekommen ist, aber dafür kann ich dir mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass beides, sowohl das Koks als auch die Feder, von Frau Holle stammen.
Auch das noch, Lady H. Das war mit Abstand die abgebrühteste Dealerin von Downtown. Das konnte ja noch lustig werden. Danke, Schätzchen, ich bin das schuldig. Könntest du mir trotzdem noch einen Gefallen tun?
Ja, würde ich doch immer.
Oh Mann. Diese Frau wickelte sich in einem Moment in der Scheiße und konnte einen nächsten Schmier mit ihrem Lächeln verzaubern. Drinnen habe ich noch 7 Halbwüchsige, die das Zeitliche gesegnet haben. Könntest du dich da mal draufschmeißen?
Ich nehme sie am besten mit ins Labor und rufe sie an, wenn ich was rausbekomme.
Danke, Schätzchen.
Kapitel 3. Lady Edge.
Wieder saßen wir im Auto, die Fenster runtergekurbelt, unterwegs in den Quietschboy-Club. Bödefeld meint, dass Lady Edge sich um diese Zeit aufhalten würde. Manchmal war er doch zu etwas zu gebrauchen. Mit quietschenden Reifen hielten wir vor dem... Late Age saß an der Theke. Als sie durch die Tür warf, zog sich ihre Miene zu einem hämischen Lächeln.
Na, Schnüffler, suchst du mich?
Diese Frau würde eine harte Nuss werden. Gut, dass sie mir auf dem Weg hierher eine todsichere Verhörstrategie ausgedacht hatte. Zielstrebig ging ich auf sie zu, schubste sie vom Barhocker und trat ihr näher. Schlampe, wo warst du letzte Nacht zwischen 0 und 2 Uhr? Ich vermute einfach mal, dass es um diese Zeit geschehen war. Nach ein paar weiteren Tritten hatte sie begriffen, dass es keinen Sinn machen würde, sich stur zu stellen.
Ich war hier die ganze Zeit. Ich war aus meinem Leben.
Du lügst, brüllte ich und nahm Anlauf, um mir zu zeigen, mit wem sie sich da gerade anzulegen versuchte. Sie hatte Glück, dass Bödefeld mich zurückhielt.
Na, was, Chef, da ist schon ein bisschen was dran, was sie sagt. Ich kann's bezeigen. Ich habe mir gestern noch ein bisschen Koks verholt. Ich bin dann noch ein bisschen blieben, weißt du? Ist halt lustiger zu zweit.
Das hatte ich mir denken können. Dieser drogensüchtige Idiot war doch immer der Erste, der auf den Schlitten sprang, wenn diese dreckige Puderdose Kissen schüttelte. Einen Moment hielt ich inne, um meine Gedanken zu sammeln. Oh, dann sag mir wenigstens, wem du gestern sonst noch Koks vertickt hast. Es hatte keinen Zweck. Diese Dealer waren alle gleich. Man konnte ihnen die Seele aus dem Leib prügeln, ihre Kundschaft verrieten sie nicht. Wir verließen den Club genauso schlau, wie wir gekommen waren. Was hättest du Penny auch früher sagen können?
Sorry, Chef, wo ist die Tochter heute?
Das mit dem Denken überlässt du lieber mir. Ich war gerade dabei, mir das Blut von den Schuhen zu wischen, der Wagen war immerhin schon versaut genug, als plötzlich eine sanfte Stimme begann, etwas in mein Ohr zu flüstern.
Hallo Süßer, fleißig?
Tinkerbell. Wenn es eine in Downtown Märchenwald gab, die mir etwas Neues erzählen konnte, dann diese süße kleine Fee. Immer, hast du was für mich?
Bist du immer noch an der Sache mit den Zwergen dran?
Leider.
Und, hast du schon das Haus unter die Lupe genommen?
Sicher, aber da war nichts.
Ich gebe dir einen Tipp. Die Zwerge haben schon lange nichts mehr aus dem Berg geholt. Allerdings geht es ihnen ziemlich gut. Woher hatten sie Kohle wo?
Na?
Was? Na, ein bisschen was solltest du schon selber rausbekommen.
Warum hast du eigentlich mal diesen Flong dabei?
Hört sich so etwa eine Fee an?
Schon, also wieder verschwunden. Jedes Mal dasselbe. Diente auch, das ganze Leben wäre ein Quiz. Trotzdem befolgte ich ihren Rat und durchsuchte nochmals das Haus der Zwerge. Was blieb mir noch anderes übrig? Mittlerweile war ich schon so verzweifelt, dass ich Böde für einen Teil der Durchsuchung überließ. Nach einer Stunde hatten wir immer noch nichts gefunden und ich war einem Nervenzusammenbruch nahe.
Was, Chef? Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, das wird nichts mehr heute. Lass uns die ganze Sache vergessen und heimfahren. Das Schnorderland war's und fertig.
Das hätte er besser nicht sagen sollen. Der Kinnhaken, den ich ihm abreichte, kam so überraschend, dass es ihn 1-3 aus den Latschen katapultierte. Die Hände vor sein schmerzverzerrtes Gesicht gepresst, stolperte er rückwärts gegen die Wand. Dann war er weg. Bödefeld?
Kapitel 4. Down Under in Downtown.
Langsam trat ich näher an die Wand ran, in der nun ein Loch in Form der Umrisse meines Gehilfen klaffte. Es hat anscheinend so etwas wie einen Geheimgang entdeckt. Winzige Stufen führten hinab in die Dunkelheit, aus der ich Bödefeld stöhnen hören konnte. Alles klar bei dir?
Was, Chip? Wenn du ihn magst, dann sag's halt einfach.
Ja, ja. Such mal den Lichtschalter, ich komm runter. Einige Momente später stand ich am Ende der Treppe und schien schlecht. Vor mir öffnete sich ein großer Raum, aus dem mehrere kleine Gänge in alle Himmelsrichtungen abzweigten. In der Mitte stand ein riesiges Mischpult, an das mindestens ein Dutzend Monitore angeschlossen waren. Was ist das?
Was nicht, Chef? Soll ich mal den Powerknopf?
Finger weg, das ist was für Profis. Ich trat näher heran und betätigte den großen roten Knopf an der Seite. Die Monitore, eben in tiefes Schwarz gehüllt, verbreiteten nun ein aschfahles Licht und unzählige bunte Leuchtdioden begannen zu blinken.
Schau mal, Chef, unser Büro.
Wo?
Na da, auf dem Monitor.
Tatsächlich, diese miesen kleinen Spannen setzen sich hier unten hin und bespitzeln uns.
Nicht bloß uns, schau.
Ich staune nicht schlecht. Jeder Motor zeigte uns Bilder aus einem anderen Haus des Rechenwaldes und je mehr ich sah, umso größer wurde meine Empörung über diese miesen kleinen Perverslinge. Ich war kurz davor, die Anlage in Schutt und Asche zu zerlegen, als mein Blick an einem Monitor kleben blieb, eine Zunge an eiskaltem Stahl. Auf der Mattscheibe zeichnet sich ein Schlafzimmer ab. Die noble Einrichtung ließ mich zu dem Schluss kommen, dass es sich dabei um ein Zimmer des Handeln musste. Das Zimmer an sich war jedoch uninteressant. Vielmehr war es die Szene, die sich ihm abspielte, die mir die Luft zum Atmen nahm. Der junge Prinz lag handschellengefasst in ein rosa Tütü und Strapse gekleidet auf dem Bett. Rittlings auf ihm saß die böse Stiefmutter. Sie trug einen Ganzkörperanzug aus Latex und über ihr Kopf schwang sie eine dazu passende Peitsche.
Ist der nicht der Mann von der Rüsi?
Ja, aber das geht uns nichts an. In unserem Fall hat das nicht das Geringste zu tun. Ja? Ah, Süße! Was hat die Obduktion ergeben? Aha. 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 Ja, ich danke dir. Hast du was bei mir?
Wer wurde ich?
Schnauze! Ab ins Auto, wir haben einen Fall abzuschließen.
Kapitel 5. Nebel lichtet sich.
Draußen begann die Sonne bereits hinter dem Horizont abzutauchen. Wieder saß ich neben Bödefeld im Auto. Es stank noch immer nach Pferdemist und auch dieses Mal schaffte es dieser Idiot nicht, Wagen einigermaßen rück über die Waldwege zu gehen. Bei dem Gedanken, dass dies die letzte Fahrt des Tages sein würde, musste ich lächeln. Bödefeld löcherte mich mit Fragen. Ich wusste ja schon immer, dass er dumm war, deshalb ersparte ich mir Erklärung. Die Reifen blockierten, als der Wagen vor dem Schloss zum Stehen kam. Ich klingelte Sturm. Es dauerte eine ganze Weile, bis die große, massive Holztür knarrend und langsam einen Spalt breit geöffnet wurde.
Was ist denn da?
Ich hatte keine Lust mehr, mich jetzt noch mit irgendwelchen Floskeln aufzuhalten und so beschloss ich kurzerhand die Sache ein wenig zu beschleunigen. Mit voller Wucht traf mein Fuß die Tür und die Person, die dahinter gestanden hatte. Als wir anlag, lag sie vor uns auf dem Boden der Eingangshalle. Die böse Stiefmutter. Durch den Sturz hatte sich der Gürtel ihres Bademantels gelöst und man konnte erkennen, dass sie darunter immer noch das Latextüm trug.
Was soll das? Was wollte ich? Ihr könnt doch einfach so... Ich werde die Polizei rufen.
Spar dir das, Töpfchen. Das haben wir schon erledigt. Bis die hier sind, werden wir uns noch ein bisschen unterhalten. Los, mit dir.
Ich packte sie beim Arm, zerrte sie auf die Beine und trieb vor mir her ins Schlafzimmer. Der Prinz lag noch immer gefesselt auf dem Bett, als wir eintraten. Na, was haben wir denn hier? Kleine Reit- und Festspielchen zwischen dem Mann von Dornröschen und der bösen Stiefmutter? Das Märchen kenne ich ja noch gar nicht. Ist nicht von den Gebrüdern Grimm, oder?
Chef, jetzt begreife ich gar nicht mehr. Eben stehen wir da und du sagst, das geht uns nichts an. Und jetzt stehen wir hier und...
Wiederhole nicht den Fehler des Denkens, mein Freund. Ich werde es dir erklären. Ich stieß die alte Schachtel auf das Bett neben ihren Spielkameraden. Keiner von beiden sagte auch nur ein Wort. Entweder wussten sie, dass es aus war... Oder sie waren zu geschockt, um in irgendeiner Form zu reagieren. Noch vor einer Stunde tappte ich völlig im Dunkeln, was die Sache mit den Zwergen anging.
Zwerge? Was ist mit ihnen?
Tu nicht so, du saurer Prinz. Das wird dir jetzt auch nicht mehr helfen. Jedenfalls wusste ich, dass es das tapfere Schneiderlein nicht gewesen sein konnte. Die Nähte waren stümperhaft und die Marmelade zuckerfrei. Das passte alles nicht. Mal davon abgesehen, dass es viel zu offensichtlich war. Dann war da dieser Haufen Äpfel. Na, Prinz, wo waren wir denn gestern Nacht zwischen 0 und 2 Uhr? Du brauchst nicht auf die Frage zu antworten, ich weiß es bereits. Zum ersten Mal warst du im Queer Boys Club und hast dir eine ordentliche Portion von Lady H geholt. Und weil du in Spendierlaune warst, hast du deinem Pferd gleich eine Nase abgegeben. Danach bist du zu den Zwergen geritten und hast ihrem kurzen Leben ein Ende bereitet. Richtig? Bleibt noch die Frage nach dem Motiv. Die Zwerge hatten rausbekommen, dass du ein Verhältnis mit der bösen Stiefmutter hast.
Nein, das stimmt nicht. Ja, ich war bei den Zwergen. Aber ich habe sie nicht umgebracht.
Ach, na dann lass mal hören, was du so dort getrieben hast.
Ja, vor ungefähr 3 Tagen bekam ich ein Paket. Jemand schickte mir eine Kassette, auf der zu sehen war, wie ich mich mit, na ihr wisst schon, mehr vergnügte. Daneben lag ein Brief, in dem stand, dass ich den Zwängen 200 Taler zahlen sollte, sie würden das Video im Internet veröffentlichen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Wisst ihr, man kann sich keine bessere Frau als so ein bisschen wünschen. Aber immer wieder, wenn ich, naja, und da musste ich halt, ihr wisst schon. Also bin ich tatsächlich erstmal in den Club gerinnt, um ein bisschen unterzukommen. Und während ich so da saß, wurde mir klar, dass ich zahlen musste. Der Skandal wäre mir egal gewesen. Ich wollte Dornröschen nicht verlieren. Also bin ich zu den 7 Zwergen und habe diese kleinen Drecksäcke bezahlt. Aber dann bin ich auch schon wieder los, nach Hause.
Ich sah ihm an, dass er die Wahrheit sagt. In seinen Augen spiegelte sich Angst. Aber es war nicht die Art von Angst, die man bei entlarvten Mördern beobachten kann. Dann bliebe da ja deine kleine Freundin hier. Von Bödefeld, wo ist sie hin?
Wer?
Ich blickte aus dem Fenster und da sah ich sie schon ins Schloss über Kutte laufen.
Ihr kriegt mich niemals!
Gut, dass ich einen Fall Äpfel in ihrem Zimmer stehen hatte. Sofort griff ich mir ein, zielte sorgfältig und... Zack, hatte ich alten Schachtel im Blatt verpasst.
Kapitel 6. Das Ende vom Lied.
Ich will's kurz machen. Die war natürlich nicht tot, nur bewusstlos. Als die Polizei kam, hatte sie bereits alles ausgepackt. Auch sie hatte von den kleinen Zwergen einen Erpresserbrief erhalten und sollte zahlen. Das hatte sie aber zu keinem Zeitpunkt vor. Im Gegensatz zum Prinzen konnte es eher egal sein, ob jemand von der Sache erfuhr oder nicht. Immerhin war sie nicht verheiratet. Allerdings wurmte sie schon gewaltig, von diesen miesen kleinen Spannern erpresst zu werden. Also beschloss sie, die Bande auszurotten. Und um ihrem Namen alle Ehre zu machen, ließ sie es so aussehen, als ob es tapfere Schneiderlein die ganze Sache ausgeheckt hätte. Leider hatte sie nicht mit mir gerechnet. Ich wusste nämlich von Anfang an, dass sie es getan hatte. Spätestens nach dem Anruf von dieser süßen Forensikerin. Sie hatte in jedem der kleinen Burschen ein Stück vergifteten Apfel gefunden. Ein paar Tage später wurde der alten Dame der Prozess gemacht. Die Hexe meinte hinterher, dass wohl mit Abstand das Ekelhafteste gewesen sei, was sie jemals gegessen hätte. Manchen Leuten kann man es ja nie recht machen. Mein Freund, das Schneiderlein, kam wieder auf freien Fuß. Allerdings nicht für lange. Dieser arme kleine Schlucker konnte mich nicht bezahlen, also verklagte ich ihn. Die Ehe von Dornröschen und dem Prinzen stand nach der ganzen Nacht natürlich ganz schön auf der Kippe. Ich weiß allerdings auch nicht, was sich da ergeben. Sie wollte wohl nochmal drüber schlafen. Bödefeld habe ich natürlich auch nicht rausgeschmissen. In diesem Moment sitzen wir wahrscheinlich wieder im Büro und grübeln über einen Fall. Oder wir kippen uns heftig ein hinter die Binde. Und wer in meiner Geschichte irgendwelche Ungereimtheiten findet, dem sei mal gesagt, das ist ein Märchen, Alter, geh's locker an.